Auenland FM.
Gespräche aus Westeros.
Gemeinsam durch Eis und Feuer.
Ein Podcast mit Tobias, Tatjana und Lennart.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder eine gute Nacht zur Folge 23 mittlerweile schon. Ich sitze hier wieder, ich wollte gerade sagen, im guten alten Ländle, aber das stimmt ja gar nicht. Ich sitze hier wieder bei mir hier im Norden und ich sitze hier nicht alleine. Ich sitze hier nämlich mit dem lieben Lennart.
Hallo!
Oha! Und dem noch viel liebereren Tobias.
Servus.
Ja, wir sind zurück aus der Pause.
Ja. Geht's allen wieder gut?
Ja. Ja. Wobei die nächste Pause steht ja schon wieder vor der Tür.
Was?
Ja. Im Juli ist das Tolkien-Ding, da bin ich eine Woche nicht da.
Ach ja.
Immer wieder. Nee, das muss ausfallen. Das geht so nicht.
Nee, das geht nicht.
Wir machen einfach eine Live-Schalte-Aufnahme vom Rittergut in Thüringen.
Ja, du, das gerne. Wird definitiv wird's klappen.
Du,
so machen wir das.
Du, Tobias, lad uns doch einfach ein und wir machen einen Live-Video-Podcast auf Thüringen.
Ja, wenn wir nicht ausverkauft wären, könnten wir das machen.
Oha.
Ja, so. Aber wir sind ja nicht bei Tolkien, wir sind hier bei dem anderen seltsamen Herrn.
Ja, stimmt.
Bei dem anderen RR.
Ja.
Das ist ganz merkwürdig.
Ich habe tatsächlich eine Zeit lang gedacht, der hätte sich dieses Doppel-R zugelegt, wegen Tolkien. Hab ich ehrlicherweise eine Zeit lang geglaubt. Aber der heißt ja tatsächlich Doppel-R.
Ja, das ist auch gar nicht mal so, nee, umgekehrt. Das ist eher selten, dass AutorInnen ihren Echtnamen benutzen, ihren richtig echten Namen. Sonst gibt's ja immer so Synonyme. Gehirn. Egal. Wir sind wieder da. mit derselben Eloquenz wie zuvor.
Ja. Ihr nämlich, seht schon, wir sind hier richtige Profis.
Nämlich der Desolaten, wie eh und je. Kommen wir schnell zur Rabenpost. Wir haben nämlich noch uralte Rabenpost von Anno Kapitel 19. Denn Tante Solan hat uns kommentiert auf YouTube. Sie schrieb, schöne Folge und sie empfiehlt dazu eine Soup. Ich kann mich an den Kontext leider nicht mehr erinnern.
Ich auch nicht.
Aber ja, definitiv Soup. Wir haben auch also entweder Rabenpost
mit
erhalten.
Essen oder mit Cold Mirror.
Ja, oder mit beidem.
Ja.
Oh, jetzt was zu essen. Mein Magen hat vorhin schon geknurrt.
Ich hab's gehört.
Das ist nicht gut. Ich hab mir schnell gerade eben noch was reingeschmissen. Und ich hoffe, das hat sich jetzt erledigt. So, wir haben Rabenpost erhalten auf Discord. Turgon hat sich nämlich geärgert bei unserem letzten Kapitel, dass es in der Serie im Grunde genau andersherum gewesen war. Und Ned die Hinweise, sich nach der Reise vielleicht doch noch frisch machen zu wollen, brüsk zurückgewiesen hatte. Ja, bei der Serie war ja das ein oder andere auch komplett irgendwie anders. Aber ja, außerdem, glaubt er, haben wir uns über das Geld bzw. die Summen mehr Gedanken gemacht als George R.R. himself. Das kann gut möglich sein.
Das ist absolut möglich. Es ist ja sehr häufig so, wenn Autoren so exorbitant hohe Summen aufrufen, dass es dann weniger um die tatsächlichen Summen geht, als um darzustellen, ja, das ist verdammt viel Geld.
Ja, was kostet die Welt, was soll der Geiz?
Ja, generell ist George R. Martin kein Mensch von realistischen Zahlen. Das muss man leider so sagen.
Ja, ich glaube, zu viel Realismus macht eine Story auch kaputt.
absolut.
Wir einigen uns darauf, dass es einfach horrende Summen waren.
Ja.
Und dass König Robert das auch überhaupt nicht interessiert hat.
Natürlich nicht, das ist Robert.
Ja. Robert. Leonie hat auf dem Discord noch angemerkt, dass Ned in dem Kapitel noch immer so blauäugig in alles hineingelaufen ist, als hätte er im Norden nicht viel mitbekommen. Was ja auch eigentlich so gewesen ist, oder?
Ja.
Und
er ist echt dieses Schlangennest im Süden echt nicht gewohnt.
Also, ja, nee, ich glaube, nee.
Nein.
Ich glaube, ja, er hat zwar mitbekommen, aber er hat nicht glauben wollen, dass es so schlimm sich alles so
darstellt.
Ja. Um ehrlich zu sein, hätte ich glaube ich auch nicht. Also, ne, vom Hören sagen und so, ach, weil er ja auch Robert noch kannte von damals. Und ich glaube, dann dachte er so, nee, also da wollen sie ihm wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, übel nachreden oder so, das kann ich nicht glauben. Tja, little did he know.
Ja.
Cadis hat geschrieben, dass er jede Folge genießt, auch wenn er nicht immer was dazu zu sagen hat. Und besonders erwähnenswert findet er, dass er nun im gefühlt 57. Reread verstärkt auf die Farben achtet und schreibt Danke, Tatjana. Da freue ich mich. Und in diesem heutigen Kapitel fällt das auch schon wieder sehr, sehr auf, aber dazu komme ich nachher. Und dazu hat er noch geschrieben, die Todeslisten-Idee findet er cool, auch wenn Tobias Zitat, der ist tot, der ist auch schon tot, ihn an normale Familientreffen erinnere. Geht mir aber auch genauso, weil die meisten meiner Verwandten waren zu meiner Geburt schon tot. Also die habe ich gar nicht erst kennenlernen dürfen. Von daher fühle ich.
Ich musste da ehrlicherweise gerade an einen Ausschnitt denken, den ich die Tage von unserem Altbundeskanzler Gerhard Schröder gesehen habe, wo der mal auf so einer offiziellen Reise seine Altheimatstadt besucht hat und da so eine ältere Dame, mit der ins Gespräch gekommen ist und sie nach haufenweise Menschen gefragt hat, die er irgendwie noch aus seiner Kindheit kannte und die halt, ja, die sind alle tot und Gerhard Schröder immer so, ja, schon tot.
Oh, unangenehm.
So komplett teilnahmslos. Ja, aber wenn ihr weiteres Feedback habt, dann schickt uns das doch gerne per E-Mail an feedback@westerospodcast.de. Schreibt uns einen Kommentar auf unserer Website westerospodcast.de oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Oder kommt doch zu uns auf Discord auf auenland.chat oder besucht uns doch auf Instagram unter westerospodcast. Da findet ihr uns und bekommt immer tolle Reels und Bilder und Ausschnitte.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, lass uns mal einen Blick auf die letzte Folge, der jetzt doch schon etwas länger her ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist bitter, bitter nötig.
Ja, ich habe sie mir auch vorher extra nochmal angehört, bevor ich mit der aktuellen Folge mich nochmal vorbereitet habe. In der letzten Folge begleiten wir auf jeden Fall Eddard Stark zu seinem ersten Auftritt im Kleinen Rat. Und obwohl er in Königsmund heißt das, glaube ich, und obwohl er in Königsmund eigentlich noch gar nicht richtig angekommen ist, merkt man unter anderem daran, dass er sich sogar noch die Kleider leihen muss, weil sein Wagen noch irgendwo in der Karawane stecken bleibt. Also betritt Stark in geliehenen Kleidern die Sitzung und nach ein wenig höfischem Smalltalk geht es dann auch, finde ich, direkt ans Eingemachte. Denn der König möchte zur Ernennung Starks als Hand des Königs ein dezentes Turnier stattfinden lassen, das schlappe 90.000 Golddrachen an Preisgeld verschlingen wird. Von Übernachtungskosten, Verpflegungskosten so noch gar nicht gesprochen, sondern wirklich nur das Preisgeld. Das wäre alles kein Problem, wenn die königliche Kasse nicht leer wäre oder genauer gesagt, sie ist praktisch nicht mehr existent. Also wird vorgeschlagen, erneut die Lannisters anzupuppen. Ihnen schuldet die Krone ja bisher nur 3 Millionen Golddrachen. Was allerdings nur die halbe Wahrheit ist, denn weitere 3 Millionen an Schuldverschreibungen kommen noch bei anderen Geldgebern hinzu. Und nachdem Stark endlich irgendwie gesagt hat, okay, ich gehe jetzt auf mein Zimmer, ihr könnt mich alle mal gern haben, führt Kleinfinger Ned erstmal ins Bordell, weit weg von der Burg entfernt, allerdings nicht, um das zu machen, was man jetzt vielleicht erwarten würde, sondern um mit seiner Frau Catelyn zu sprechen, die Kleinfinger dort ja einquartiert hat. Sie zeigt ihm unter anderem den Dolch, mit dem Bran ermordet werden sollte und bringt ihn damit auf den neuesten Stand der Ermittlung rund um den Anschlag auf seinen Sohn und auch, dass es ihm wieder gut geht, etc. pp. Und kein Kapitel von Martin ohne irgendwie Cliffhanger. Am Ende stehen die Starks vor einer gefährlichen Erkenntnis, nämlich in Königsmund wird nicht nur Politik gemacht, sondern hier werden bereits die Weichen für den kommenden Krieg gestellt.
Ja. Spannend, spannend, spannend.
Aber davon gehen wir jetzt erstmal ganz weit weg. Und ich glaube, wir treffen uns jetzt erstmal mit unser aller Lieblingscharakter.
Ja, definitiv.
Und da würde ich sagen, Tatjana, kannst du uns doch mal auf Stand bringen, was das letzte Mal passiert ist, als Tyrion stattgefunden hat oder Lennart, je nachdem, wer von euch das vorbereitet hat.
Das habe ich ja
vor. Okay, Lennart, möchtest du dann bitte mal noch mal kurz darlegen, was mit Tyrion am Anfang,
also ja, letzte genau. Folge war? Das letzte Mal, dass wir Tyrion gesehen haben, ist der in mehrere Tage lang in klirrender Kälte von Winterfell aus zur Mauer geritten. Dabei hat er natürlich Jon und seinen Onkel Benjen begleitet und noch so ein paar andere von der Nachtwache. Und während sie das Nachtlager aufschlugen, kommt es dann zwischen Tyrion und Jon zu einem Gespräch. Und dabei versucht Tyrion Jon so ein bisschen die Augen zu öffnen, dafür, dass die Nachtwache eigentlich gar nicht so dieser, ja, elitäre Orden von Helden ist, der es in den Geschichten immer so scheint. Allerdings möchte Jon das am Anfang gar nicht so wirklich hören und wahrhaben. Aber Tyrion schafft es dann doch so ein bisschen, ja, das Ganze wieder zu drehen und sich mit Jon so ein bisschen anzunähern. Woran man, finde ich, echt merkt, dass er ja ein gutes Händchen für den Umgang mit Menschen hat. Wenn er auch manchmal ein bisschen zu weit geht. Ja. Und am Ende gab es noch ein Eichhörnchen-Eintopf. Daran erinnere ich mich gerade so spontan noch.
Ein Eichhörnchen-Eintopf?
Ja, genau. Das fiel mir gerade noch so ein. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand probiert hat in unserem Jahrhundert.
Nee. Also was ist, wie heißen die nochmal, die wassernahen Viecher, die aussehen wie...
Die Nutrias.
Genau, Nutrias gibt es wohl im Rheinland sehr häufig.
Ja, aber die sind ja durchaus größer. Also da ist ja was dran. An so einem Eichhörnchen, da ist doch nichts dran.
War Eichhörnchen am Spieß? Hallo?
Ja, aber da brauchst du doch eine ganze Eichhörnchen-Herd, bis du satt wirst.
Oh, schau mal. Ich würde sagen, Lennart, während der nächsten kurzen Pause testest du es einfach mal aus und guckst mal, wie viele Meerschweinchen wollte ich gerade sagen.
Gott.
Ich weiß nicht, warum gerade Meerschweinchen in meinem Kopf sind.
Ich sehe mich schon in der nächsten Zoohandlung stehen. Entschuldigung, ich hätte jetzt gerne ein halbes Pfund Meerschweinchen.
Ja.
Gerne gut durchwachsen. Oha. Gerne gut durchwachsen.
Ja.
Na gut. Ja, wütende HörerInnen-Nachrichten bitte direkt an Lennart.
Ja, ausschließlich. Ich habe nichts damit zu tun.
Dabei habe ich doch gerade wieder eine vegane Phase.
Ja, dafür setzt du uns mehr Schweinchen in unsere Köpfe.
Ja. Jetzt zum Streicheln natürlich, weiß ich nicht, was ihr.
Ja, natürlich. Ja, aber dann würde ich sagen, fangen wir doch schon mal direkt damit an.
Mit dem Essen?
Natürlich.
Wir fangen mit dem Essen an. Also ich glaube, Tatjana war das, die ja die Behauptung aufgestellt hat, dass immer, wenn es um Tyrion geht, es was Gutes zu essen gibt oder zumindest über Essen berichtet wird.
Wo Tyrion ist, da ist auch Essen.
Auch in diesem Kapitel, wir halten schon mal fest, also auch Kapitel 3 geht weiter mit dem Essen, nämlich mit einem gemeinsamen Abendessen, unter anderem mit den Offizieren der Nachtwache. Und der Lordkommandant Mormont bedauert, dass Tyrion bereits am nächsten Morgen abreisen möchte. Auch hatte er so das Gefühl, ja auch irgendwie muss, da er unter anderem kluge Männer wie Tyrion gut gebrauchen könnte. Und Tyrion bietet spottisch an, als Zwerg alle Zwerge zur Mauer zu schicken. Und da war ich dann irgendwie auch sofort irgendwie bei Gimli auf Helm's Klamm. Liegt vielleicht daran, dass wir am letzten Wochenende mal so alle drei Herr-der-Ringe-Filme in der Extended Edition geguckt haben. Und was sagst du nicht dem Elben? Halt dann immer noch so schön im Ohr hängen bleibt. Was unter anderem, wie dieser kleine Einwurf gerade von mir, auch am Essenstisch für viele Lacher sorgt, außer bei Ser Alyssa Throne. Und Thorn will Tyrons Stichelei nicht auf sich sitzen lassen und fordert, dass er seine Witze mit Stahl in der Hand wiederholen soll. Also bitte das Messer zücken oder die Waffe. Wobei da denke ich mir so, wenn Tyrion doch so klein ist, ist das dann wie bei Hobbits, dass er im Prinzip ja so einen kleinen Brieföffner gleich als Schwert bekommt, oder?
Ja, gute Frage.
Naja, auf jeden Fall will Tyrion das nicht. Und ja, Tyrion bewirft ihn mit den Krebsen, die er hatte, und sticht ihm dann mit der Gabel vor die Brust, woraufhin alle Anwesenden außer Thorn ihm halt laut lachen, was jetzt nicht unbedingt zum Wohlwollen der bilateralen Verhältnisse zwischen den beiden sorgt.
Und so gar nicht.
Nee, aber da scheint wohl wirklich nur ein Problem von Thorn zu sein, denn auch Lord Commander oder der Lord Commander fällt vom Lachen fast schon das Essen aus dem Mund. Und ich meine, wir sind hier auf der Mauer, da ist Essen eh sehr rar. Da achten die Leute wahrscheinlich etwas mehr auf die gute Mahlzeit. Aber dem Lord Kommandanten hält es nicht mehr und verliert das Essen. Und dementsprechend gedemütigt zieht Thorn zurück und verlässt den Raum, woraufhin Tyrion dessen Krebse beansprucht, so also sagen, als Siegesbeute. Fand ich auch sehr witzig, vor allem, dass sie da oben im Norden überhaupt Krebse haben. Aber vielleicht haben sie irgendwo eine Krebsfarm.
Ja, die kommen von
Ostwacht quasi direkt vom Meer, werden die da in so riesigen Fässern mit Eiswasser an der Mauer lang gekarrt.
Fand ich übrigens witzig, dass, weil da ist es ja eh schon so kalt, dass die da auch noch zusätzlich Eis reinpacken.
Ja, safety first.
Um die frisch zu halten. Ja.
Und Tyrion erklärt das Ganze, er soll es ein bisschen mit Humor nehmen. Und Ser Alistair hat es halt eben nicht anders verdient, der ja doch ziemlich humorlos ist. Und ich kenne das auch. Don't feed the troll heißt in diesem Fall auch sich nicht aufsticheln lassen. Aber Ser Alistair sieht das wohl anders und ja, wurde jetzt halt eben von dem sehr guten oder wortgewandten Tyrion ein wenig gedemütigt. Bowen Marsh wendet daraufhin allerdings ein, dass Thorn durchaus Humor habe, wie man auch an den Spitznamen für die Rekruten sehen würde, die er halt eben den Rekruten gibt. Da bin ich mir jetzt gerade nur nicht sicher. Habe ich die Spitznamen, die er ihnen gegeben hat, überlesen?
Ja, John nennt er ja zum Beispiel Lord Schnee.
Ja, okay, das fällt im Deutschen dann nicht so auf.
Ja, den Gren nennt er ja Auerochse.
Ah, stimmt. Dann habe ich das echt irgendwie.
Den Todder nennt er ja Kröte. Das macht im Englischen ist es ein deutlich lustigeres Wortspiel, weil der heißt halt Todder und zur Ähnlichkeit zum Wort Toad, also Kröte, wird er halt Kröte genannt.
Ja. Auf jeden Fall entgegnet dem ganzen Tyrion, dass vermutlich auch dann die Rekruten einen entsprechenden Spitznamen für ihn haben werden und dass er halt besser als Stallbursche denn als Ausbilder geeignet sei. Also dann, wenn die Person schon am Boden liegt, tritt Tyrion in diesem Fall sogar noch einmal drauf. Und etwas später in dem Gespräch beklagt dann Mormont, dass die Wache bereits zu viele Stallburschen hat und Ser Alistair in Königsmund tapfer gekämpft habe. Ja, ein Stallbursche bleibt ein Stallbursche bleibt ein Stallbursche. Wobei, ich weiß nicht, wie das bei Game of Thrones ist, ob es da so den American Dream gibt vom Stallburschen zum Ritter?
Ja, vom Stallburschen zum Ritter wird schwierig. Alleine schon, also klar, von den Fähigkeiten her bestimmt möglich. Also man kämpfen, trainieren kann schließlich irgendwo jeder. Aber naja, also man muss sich nicht nur die notwendige Ausrüstung leisten können, sondern man muss sich tatsächlich auch in Anführungszeichen das Training leisten können und nicht, damit meine ich nicht, du musst jemanden finden und bezahlen, der dich trainiert, sondern man hat ja in der Regel irgendwie einen Job, mit dem man sein eigenes Leben finanziert. Und in der Zeit, in der ich trainiere, kann ich nicht meinem Job nachgehen.
Naja, du kannst auch gleichzeitig studieren und den Nebenjob suchen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das in Westeros so super funktioniert. Also vielleicht da so ein tatsächlich kleiner Einwurf aus der Geschichte. Wir haben lange in unserer Geschichte gar keine Berufskrieger oder nur sehr, sehr wenige Berufskrieger, weil ein Großteil der Menschen ihren Großteil der Zeit letztlich damit verbringen, für Nahrung zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die Familie irgendwie ernährt ist. Erst wenn bei uns die Landwirtschaft so stark ist, dass weniger Menschen in der Landwirtschaft gebraucht sind und man auf einmal Menschen hat, die, ich sag mal, über sind, ne? Die quasi nicht für die Nahrungsmittelproduktion gebraucht werden, kann man dann anfangen, Leute zu haben, die sich hauptsächlich mit Krieg, mit Kämpfen beschäftigen, aber auch mit Kunst und Kultur.
Naja, auf jeden Fall geht das ganze Geplänkel dann noch ein wenig hin und her. Und wir erfahren unter anderem, dass Ser Jeremy Ryker sowie Thrawn ebenfalls gekämpft haben, allerdings auf der falschen Seite, wird es genannt, und dass Lord Tywin ihn die Wahl gelassen habe, seinerzeit entweder zu sterben oder zur Nachtwache zu gehen. Deshalb wir jetzt auch wissen, warum diese entsprechend eben hier sind. Und Tyrion wäre nicht Tyrion, wenn er nicht noch einen oben drauf setzt und einfach sagt, dass Jeremys edles Gesicht sich atemberaubend über einem der Stadttore gemacht hätte. Nach dem Motto, geköpft und dann gepfählt. Und da kriegt er einfach nur den Kommentar, dass Tyrion sich wirklich wohl über allen und jeden verspottet. Und da finde ich, bringt Tyrion wieder etwas sehr, ja, etwas, was, glaube ich, uns auch in unserer Gesellschaft guttun würde, sich nämlich nicht einfach selbst zu ernst zu nehmen. Und dass es halt auch einfach hilft, von Zeit zu Zeit verspottet zu werden, um sich halt eben nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich bin ja auch jemand, der kein Problem hat, während Vorträge oder ähnliches einen Witz auf eigene Kosten zu machen. Ob ich jetzt so weit gehe wie Tyrion, weiß ich nicht. Ist natürlich auch immer eine Charakterfrage. Und bevor es jetzt zum Ende meines Parts in diesem Kapitel geht, bittet Tyrion natürlich noch einmal um den Wein, was dann Rhaegar den Kommentar entlockt, dass Tyrion einen sehr großen Durst für einen so kleinen Mann hat. Ganz zum Schluss schließt sich sogar noch der blinde Maester ein, der Tyrion zu dessen Überraschung einen Riesen nennt.
Ja, zumindest charakterlich oder von seinem Einfluss her oder also körperlich kann ich mir das nicht vorstellen. Also der wird ja nicht komplett dumm sein.
Ja, aber es ist halt auch immer die Frage, ne, Größe hat ja nicht immer was mit Körpergröße zu tun.
Nee, eben. Darauf wollte ich gerade sehr ungelenk hinaus.
Wobei ich sagen muss, dass Tyrion an dieser Stelle noch immer irgendwie für mich zumindest an menschlicher Größe noch am meisten hat.
Ja, definitiv.
Von allen mit Abstand.
Ich denke, das zeigt sich gleich am Ende des Kapitels auch nochmal sehr schön.
Ja, ja.
Aber vorher sind wir ja noch ein bisschen woanders, Tatjana.
Ja.
Magst du uns
davon
erzählen?
Wir machen uns das gemütlich, nämlich vor dem Kamin. Oh, alle anderen haben sich verzogen. Ja, bis auf Tyrion und Mormont. Und da machen sie sich gemütlich mit einem Glas Schnaps. So stark, dass dem armen Tyrion sogar die Tränen kommen. Stelle ich mir aber auch gewöhnungsbedürftig vor. Aber ich glaube, so Alkohol wärmt ja so ein bisschen von innen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bei der Kälte brauchst du irgendwie 80-prozentiges oder 90-prozentiges, damit ihr...
So ein bisschen Reinigungsalkohol, damit die Durchblutung wieder funktioniert.
Ja, so Frostschutzmittel.
Boah. Aber ist es nicht so, dass das einfach nur ein Riesen-Irrglaube bin? Ich meine, ich trinke keinen Alkohol. Aber dass es halt einfach nur die Sachen betäubt und es einem wärmer vorkommt, als es eigentlich ist und es den gegenteiligen Effekt hat, weil sich die Blutgefäße zusammenziehen?
Zumindest habe ich das auch so gehört.
Weil, ja, Alkohol ist ja ein Nervengift und wenn man dann halt betüdelt ist und einschläft, dann erfriert man halt, egal was man da jetzt getrunken hat. Ist halt nicht die beste Wahl, um sich aufzuwärmen. Aber ich denke mal, vom Kamin lässt sich sowas gut machen. Und im Gespräch bietet Mormont Tyrion Geleitschutz an, weil die Heimreise steht ja noch an für den, jetzt hätte ich beinahe gesagt, für den Kleinen. Es tut mir sehr leid für Tyrion.
Immer dieses Zwergenbashing hier.
Ach, ich weiß ja auch nicht. Aber Tyrion winkt ab, er habe ja noch seine beiden Diener und Joren, der ja auch noch wieder nach Süden zieht. Aber Mormont besteht darauf, ihm mindestens drei Männer hinzuzuführen. Und Tyrion fällt dann ein, ach, hier, schick doch Jon Schnee. Ne, dann sieht er seine Familie auch mal wieder und so. Und dann sagt Mormont, nee, die Rekruten, die müssen ja ihr Leben hinter sich lassen. Und wenn die dann ihre Familie wieder sehen und so, dann kommen wieder Gefühle auf. Und das ist nicht gut. Die sollen ja abschließen.
Fand ich auch absolut plausibel.
Ja.
Ja, es ergibt Sinn, weil versetzen wir uns mal in die Situation von Jon Snow, um mal kurz abzuschweifen, der ja vor kurzem erst die Nachricht erhalten hat, dass Bran doch nicht gestorben war und oder ist und all die Gefühle und dann die Familie und so und der kleine Rickon und ach nee, das wäre ja alles viel zu schlimm gewesen.
Ja, der wäre ja gar nicht zurückgekommen.
Ich wollte gerade sagen, der wäre ja gar nicht wieder nach oben an die Mauer gegangen. Nee. Hätte ich aber auch nicht gemacht. Ich kann es nachvollziehen. So, wo waren wir? Genau, im gleichen Atemzug erzählt Mormont Tyrion, dass nach der Schande, die sein Sohn über die Familie gebracht hat, auch nur noch seine Schwester, wie spricht man sie aus? Maegle?
Es ist eine sehr gute Frage. Ich würde es vielleicht so wie Maggie oder so. Ich Maggie, weiß, keine Maggie. Ahnung.
Ich kann mich an die Aussprache jetzt im Hörbuch nicht mehr erinnern. Ich habe es zwar heute gehört, aber es ist schon so lange her. Über die Bäreninsel herrscht. Und ich meine, er hat auch gesagt, er hat Nichten, die hat er noch nicht mal gesehen. Ne? Also ja. Er hat mit seinem Leben halt auch abgeschlossen. Und als Dank für diesen Schutz bittet Mormont lediglich darum, dass Tyrion bei seinen Verwandten halt eben für die Nachtwache wirbt, dass er die Nachricht überbringt, hey, ne, von wegen Tyrion, deine Schwester sitzt an der Seite des Königs, dein Bruder ist so ein krasser Kämpfer und dein Vater, der ist ja sowieso so ein mächtiger Herrscher. Bitte überbring doch die Nachricht, dass wir Verstärkung brauchen, weil wir sind hier nicht mehr viele. Und Benjen hat ja auf die Suche nach einem verschollenen Trupp. Wir erinnern uns, ja, ganz am Anfang des Buches.
Der Prolog.
Da ist ja im Prolog ist ja ein Erkundungstrupp. Nee, ein Suchtrupp. Die haben ja, glaube ich, auch irgendwie nach was gesucht, oder?
Ja, die haben Wildlinge verfolgt.
Genau. Ein Speertrupp, ja. Genau. Das sollte ja ein Speertrupp sein. Der ist verschütt gegangen. Und dann wurde Benjen mit ein paar Männern beauftragt, hey, geh die doch mal suchen. Jetzt sind die auch weg, ja. Da bleiben halt nicht mehr viele Menschen auf der Mauer. Und er selbst fühlt sich mit fast 70 einfach schon zu alt für seine Verantwortung, hat aber auch keinen würdigen Nachfolger. Und zu wenige auf der Mauer könnten noch lesen oder gar planen oder eben führen. Und tja, früher war es halt so, dass jeder Lord Kommandant die Mauer noch etwas höher gebaut hat als sein Vorgänger. Und jetzt sind die Leute auf der Mauer einfach nur noch damit beschäftigt, zu versuchen, zu überleben. Irgendwie machen die das nicht so wirklich erfolgreich.
Ich wollte gerade sagen, mir ist schlecht als recht.
Ja, und ja, wieder besseren Wissens verspricht Tyrion, mit allen zu reden. Und ja, er erzählt natürlich nicht, dass König Robert ihm nicht zuhören würde, sein Bruder Jaime ihn auslachen würde. Das wäre, glaube ich, zu hart in dieser Situation.
Ja, und, aber wir haben ja durchaus auch mit Tyrion schon mitbekommen, wie die südlichen Lords und ja, wie es im Süden gesehen, also die Aufgabe der Nachtwache im Süden gesehen wird. Das ist halt für die alles eine Nachtnummer.
Ja, oder eben Schrottplatz, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja, so ein bisschen. Ja, da kann man halt die unliebsamen Leute hinschicken.
Richtig, der Abschaum wird da abgeladen. Es ist schon sehr traurig. Also früher hatten die ja wirklich ihre Aufgabe da und jetzt ist das wirklich verkommen und ja, lächerlich. Ja, Tyrion verspricht ihm, das weiterzugeben und Mormont warnt ihn, dass Tyrion nie einen langen Winter erlebt habe und die Meester sich einig seien, dass die Tage immer kürzer werden. Und der nächste Winter nahte. Es wird gesprochen von einem Winter, der drei Jahre dauerte?
Ja, und sein erster Winter dauerte irgendwie 3 Jahre und er konnte sich aber erst an den ersten Frühling erinnern.
Richtig, genau. Also das muss ja auch ein Zeitgefühl sein. Stellt euch mal vor, wir hätten 3 Jahre lang Winter.
Oh, geil.
Ich finde es schön. Ja. Ich schließe mich da Tobias an.
Also,
warum nicht?
Ich würde es auch gut finden. Ich glaube, da finden wir unter unserer Zuhörerschaft nicht unbedingt Anklang.
Also ich sag mal so, in der Welt von Westeros schwierig, weil da ja letztlich auch irgendwo, ich sag mal, Nahrungsmittelproduktion davon abhängt. Aber in unserer heutigen Welt, wo wir so viel mit Technologie und Zeugs alles erreichen können, why not?
Ja, wobei die Vorstellung eines 9 Jahre lang währenden Sommers ist für mich eine echte Horrorstory.
Ja, eben. Deshalb
muss ich nicht
haben. 3 Jahre Winter, warum nicht?
Ja. Ja, des Weiteren unterhalten sie sich, dass es wilde Tiere in den Wäldern gäbe und vor der Ostwacht wollen Fischer weiße Wanderer gesehen haben. Und ja, da kommt Tyrion natürlich wieder mit seinen Fabeln und Märchen um die Ecke und sagt, ja, die Fischer da, die sehen auch öfter mal Meerjungfrauen, ne? Aber dann wird auch erwähnt, dass die Bergstämme von Norden nach Süden ziehen, und zwar in größerer Zahl als zuvor, und sie scheinen vor etwas zu fliehen. Da kriegt man schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, ne? Weil wovor fliehen diese Leute? Ne? Und ja,
ich sag mal so, die Menschen in diesem Kapitel haben noch keine Ahnung, aber wir haben ja bereits den Prolog gelesen.
Ja, little
did they know. Wir haben ja schon so eine Vorahnung davon, was da kommt.
Der Winter.
Ja.
Der Winter, ja, der sich ankündigt. Ja,
und
zur Verabschiedung.
Ich sag mal so, es wird nicht schön.
Ach, echt? Zur Verabschiedung bittet ihn der alte Bär eben nochmal darum, die Lords im Süden zu warnen. Aber wir wissen ja, oder haben eine gute Vorstellung davon, wie diese Nachricht dort ankommen wird.
Ja. Ja, nee, nicht besonders gut. Und mit dem Gedanken so im Kopf macht sich Tyrion jetzt auch auf den Weg und will zu seinen Gemächern im Königsturm. Ja, er denkt an sein hoffentlich schon vorgewärmtes Bett. Ja, und dann sieht er so die Mauer und irgendwie packt ihn nochmal so irgendwie die Sehnsucht, sich die doch nochmal von oben anzugucken. Dann steht er da vor der Mauer und vor dieser großen, unsicher wirkenden Holztreppe, die da hochführt, und denkt sich, ja, nee, Pustekuchen. Und steigt lieber in den Eisenkäfig, den man da hochziehen kann. So eine Art Vorläufer von einem Fahrstuhl. Und dann zieht er dann so eine Glocke, damit der hochgezogen wird. Ja, im ersten Moment passiert halt auch gar nichts. Und er will eigentlich schon wieder aussteigen und den Rücktritt antreten, als sich der Käfig dann doch noch in Bewegung setzt und ihn hochzieht. Ja, dann sieht er, während er da so hochgezogen wird in diesem Eisenkäfig, ja, die kahlen Bauten der schwarzen Festung. Und in der Ferne die Lichter des Dorfes Mulwarft. Unter anderem sieht er auch, dass bei ihm im Turm noch ein Licht brennt, während im Turm des Kommandanten bereits schon alles aus ist. Weil der Lord-Kommandant kommt nicht irgendwie auf die Idee, nachts nochmal auf die Mauer zu kraxeln. Ja, oben angekommen, wird er von zwei mürrischen Männern der Nachtwache in Empfang genommen, die ihn nicht besonders freundlich begrüßen, ehrlicherweise. Die ihn aber dann letztlich doch da von dem Käfig raus auf die Mauer ziehen und ihn dann da rumspazieren lassen. Und wendet sich dann auf einen Weg und nach kurzer Zeit trifft er dann tatsächlich schon auf John. Denn ja, John hält ihn auf, ist da total eingemummelt in irgendwelche Lagen von Wolle und sonst noch was und erklärt Tyrion, dass er dank Ser Alisar ja ein bisschen häufiger da oben Wache halten darf. Besonders an Tagen, bevor sie trainieren. Weil der Ser Alisar hofft, dass John am nächsten Morgen dann durch die Nachtwache so müde ist, dass er keine Kraft hat, richtig zu trainieren. Und er ihn dann dafür irgendwie, weiß ich nicht, schelten kann oder sonst was. Was schon echt mies ist, ehrlicherweise.
Aber jokes on him, macht er ihn dadurch nicht erst recht stärker?
Ja, schon irgendwie. Tyrion fragt jedenfalls, ob Geist bereits das Jonglieren gelernt hat.
Hätte ich ja gefeiert.
Ja, allerdings verneint John das. Und dafür bringt John inzwischen mehreren Mitrekruten das Kämpfen bei, weil Ser Alisar das offensichtlich irgendwie nicht für nötig hält oder nicht richtig macht. Und das zeigt, finde ich, so wunderbar, dass das, was wir beim letzten John-Kapitel hatten, dass er sich da ja so komplett isoliert hat, dass das sich inzwischen komplett gedreht hat. Ja, John anfängt, die anderen als seine Brüder zu begreifen. Und ja, zusammen gehen sie ein Stückchen, ja, der Mauer entlang. Tyrion bietet John an, für ihn in Winterfell ein paar Nachrichten abzugeben, wenn er da vorbeikommt. Und ja, John überlegt so ein bisschen, was er für Nachrichten abgeben lassen könnte. Zuerst möchte er zum Beispiel Rob wissen lassen, dass dieser das Kämpfen einfach ruhig sein lassen könnte, da John ihn aus dem Norden her beschützen würde. Und auch Rickon wollte ja irgendwie aufgemuntert wissen, wollte ihm irgendwie alle seine Sachen schenken. Aber der Knackpunkt ist dann halt Bran. Und ja, schließlich bittet John Tyrion, Bran genauso zu helfen, wie Tyrion ihm geholfen hat. Wobei Tyrion dann so ein bisschen perplex ist, weil er gar nicht das Gefühl hat, wirklich geholfen zu haben. Und ja, John meint dann halt, ja, mit euren Worten, ja, schließlich stimmt Tyrion zu. Man weiß zwar nicht ganz, was es überhaupt bringen soll, verspricht John aber, Bran zu tun, was immer er kann. und John nennt ihn daraufhin einen Freund. Sie reichen sich die Hände und ja, stehen dann irgendwie Händchen haltend oder so am Rand der Felsen. Nein, also stehen halt einfach Seite an Seite da oben.
Ja, ich fand Tyrion die Geste liegt. So schön.
Ich auch, das ist, ja, es ist einfach schön. Gerade John, weil der ja, ich glaube, der hat es nicht so leicht mit Freundschaft schließen. Und ich glaube, wenn der dann mal jemanden einen Freund nennt, dann hält das auch. Jedenfalls blickt Tyrion auf den verfluchten Wald, der dann noch irgendwie so eine halbe Meile entfernt ist, aber für ihn so ein bisschen wie ein finsteres Gegenstück zur Mauer aussieht. Und naja, dann kommt ein kalter Wind auf, durchfährt ihn und ja, irgendwie scheinen ihm seine Witze über die Gefahren, die da in diesem Wald lauern, gar nicht mehr so lustig zu sein. Was ich irgendwie interessant finde, dass selbst Tyrion da irgendwie seine Witze im Halse stecken bleiben beim Anblick. Ja, John hoffte lange Zeit, dass er auf seinen Wachen irgendwie der Erste ist, der die Rückkehr von seinem Onkel miterlebt. Doch irgendwie kommt er halt nicht zurück. Und ja, Tyrion versucht ihm dann so ein bisschen Mut zu machen, soll ihm Zeit lassen. Doch ja, John ist inzwischen fest davon eingenommen, seinen Onkel suchen gehen zu können. Tyrion vermutet allerdings, dass, wenn John das macht, auch John verschwinden wird.
Ja, ich glaube, Tyrion versteht hier den Ernst der Lage, weil die Leute, die absolut da verschwunden sind, sind halt nicht irgendwelche Rekruten oder Huppdiwuppdis, sondern das sind halt Leute, die halt schon gekämpft haben und tja, eben. Irgendwie, das führt mich
halt
direkt zu...
erfahrene Menschen.
Richtig, genau, erfahrene Kämpfer. Das führt mich direkt zu meinem Wort des Kapitels, nämlich mulmig. Allein schon, dass Tyrion seine Scherze da gar nicht mehr so lustig vorkommen. Das zeigt mir so, irgendwas ist da im Argen, irgendwas ist da los. Und die Leute, die müssen ja einen Grund haben, die da flüchten.
Ja.
Tja, was da los? Wie ist die Lage? Was ist da los?
Mein Wort des Kapitels wäre tatsächlich hilflos. Weil genau so kommt mir die Nachtwache in dem Moment komplett vor. Weil vielleicht liegt es auch so ein bisschen dran, weil wir als Leser eine andere Perspektive haben. Aber wir wissen ja schon, dass das, was da kommt, dass das kein Märchen ist. Dass das real ist. Und
ja, vor allen Dingen,
wenn wir dann diesen Struggle mitkriegen, den da die Nachtwache hat, es scheint irgendwie so, mach doch was, bitte!
Ja, ich wollte gerade sagen, die Bitte von Mormont kommt schon recht verzweifelt rüber. Also er macht es ja wirklich sehr dringlich und nach ihm, wenn er jetzt stirbt, wer übernimmt die Nachtwache und leitet sie?
Ja.
Na, schwierig.
Zumal, das muss man vielleicht dazu sagen, der Posten des Lordkommandanten ist auf Lebenszeit gewählt. Sprich, die Person, die ihm nachfolgt, die kann, je nachdem wer es ist, die Nachtwache für eine lange Zeit lang auch mit seiner Art zu regieren, sag ich mal, formen. Und ja, damit kann man letztlich das Ende der Nachtwache besiegeln, wenn man das nicht gut macht.
Ja. Und dein Wort des Kapitels, Tobias?
Ich muss ganz ehrlich sagen, der Urlaub war so lange, dass ich vergessen habe, dass wir immer ein Wort des Kapitels haben.
Oha. Ich finde, da wäre eine Schande angebracht.
Ja.
Ja, warte. Komm sofort. Ich stehe zu meinen Fehlern. Da. Shame! Shame! Ja, nee, hab ich irgendwie echt komplett verpasst. War überrascht, dass euer Wort des Kapitels sich eigentlich nur auf den letzten Schluss bezieht und nicht irgendwie so jetzt auf Tyrion direkt, der einfach wie immer bodenlos ernst ist.
Ja,
ernstwitzig. Also dieses er trifft so gerne den Nagel auf den Kopf mit einer Prise Humor, aber auch immer mit einer Prise Salz für die Wunde.
Mhm.
Das beschreibt es wirklich wunderbar.
Ja, aber mit einem Grund, warum ich Tyrion tatsächlich als Charakter so sehr liebe. Weil er ist irgendwie nicht, er ist nicht verstellt, er ist nicht falsch oder so, oder er heuchelt irgendwie nicht rum, sondern er ist halt irgendwo brutal ehrlich mit einer Prise Humor.
Er spricht halt das aus, was alle anderen denken. Und sich keiner halt traut. Das ist so schön. Und das deswegen kommt da halt wahrscheinlich auch so ein bisschen dreist drüber. Aber es ist ja wahr. Er sagt ja nichts irgendwie, was falsch ist, sondern es denken ja wirklich alle. Oder es ist halt ja. So. Er stellt ja nicht die Tatsachen anders dar.
Aber Tyrion ist halt durch sein Äußeres, aber auch durch seine Geburt in einer unfassbar einzigartigen Lage. Weil auf der einen Seite erwartet man nicht besonders viel von ihm. Man erwartet, dass er komisch ist, weil er eben kleinfüchsig ist. Gleichzeitig kann er sich aber diesen ganzen Spaß auch erlauben oder diese ganze brutale Ehrlichkeit auch erlauben, weil sein Vater eben ein fucking hochgeborener Lord ist und man ihm nicht mal eben so für irgendwelche geschmacklosen Witze den Kopf abschlägt oder sowas.
Das stimmt. Also er ist sehr privilegiert.
Ja.
Und das nutzt er dann aber auch aus.
Absolut, absolut.
Aber meint ihr wirklich, das ist der einzige Grund, warum er so ist, wie er ist? Meint ihr nicht auch, dass es halt einfach losgelöst davon ist, dass halt auch immer gehänselt wurde? Und dass halt einfach sagst du, ey komm, schlimmer kann es eh nicht werden, dann hau ich wenigstens auch noch drauf. Ich und Namen. Es gibt in den Staaten einen absolut geilen Comedian, der ist halt einfach echt zum Wegschmeißen. Ich komme jetzt natürlich nur nicht auf den Namen. Und der hatte nämlich in einer seiner letzten Shows auch so den Punkt, dass gerade Menschen mit Behinderungen oder mit Beeinträchtigungen einfach wesentlich mehr Humor haben als in Anführungszeichen normale Menschen. Nicht, dass das andere nicht auch normale Menschen ist, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte.
Ja, klar.
Und er meinte so, die Leute, die am meisten Spaß haben, sind oder Humor, auch Galgenhumor, sind halt den Leuten, die man es halt einfach so überhaupt nicht zumuten will, wie zum Beispiel irgendwie Taubstumme. Und der erzählt halt so ein bisschen davon und er macht sich dann auch lustig darüber, dass er jetzt ein King-Size-Bett hat und nimmt sich halt auch einfach so komplett selbst auf die Schippe, dass er nicht ins Bett gekommen ist und jetzt dafür eine kleine Leiter organisieren wollte, also so ein Trittschiff, und schließlich dann im Hundeshop fündig geworden ist. Und er jetzt im Prinzip ein Trittstufen mit einem Wassertrog oben drauf, wo eigentlich Hunde dann draus trinken. Und da meinte, dann kann er wenigstens noch die Eier drin schaukeln oder sich halt eben machen. Und so halt komplett Selbsthumor vom Allerfeinsten. Ich guck mal, ob ich den Namen noch rauskriege. Pack euch auf jeden Fall, die Show gibt's kostenlos auf YouTube zu sehen. Einfach absolut empfehlenswert und zeigt halt auch nochmal so, dass vielleicht auch gerade, weil die Menschen so sind, wie sie sind, einfach eine extra Portion Humor einfach haben, um durch den Alltag zu kommen und es halt einfach voll ausleben. Ganz blöd gesagt, die geilste Werbung, finde ich, haben immer noch Totengräber.
Ja.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das in Dortmund war oder in Berlin, ich weiß es echt nicht. Brad Williams heißt der Comedian. Da stand dann an der U-Bahn-Station irgendwie so, komm so ruhig einen Schritt näher, wir kümmern uns um den Rest.
Ja, die kenne ich, ja.
Wir haben tatsächlich für uns hier in der Stadt in Remscheid auch einen Bestatter, der heißt, also die Firma heißt Hugo Loch. Und der hatte oder hat immer noch, ich weiß es gerade nicht, sehr lange als Werbeslogan, sag ich mal, folgenden Spruch, der Hugo Loch, der kriegt dich doch.
Also wer irgendwie noch Zeit hat und sich echt in die Ecke schmeißen möchte, dem packe ich jetzt mal die neueste Show von Brad Williams. Also die neueste Show, die ist 2 Jahre alt jetzt. Ich glaube, der hat noch eine gemacht, genau on stage vor einem Monat. Ich packe euch beide Links mal in die Shownotes. Guckt es euch in Ruhe an. Herrlich, ich habe Tränen gelacht.
Richtig gut. Ich werde mir die auf jeden Fall gleich nach der Aufnahme anhören und anschauen.
Ich muss jetzt ein Geständnis machen, ja. Mir waren das. Oha. In diesem Kapitel viel zu viele Namen. Ich hatte Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten und musste immer wieder gucken, wer spricht da hier? Was war das jetzt? Und ja, also das war jetzt das erste Kapitel, wo ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte. Vielleicht geht's euch da draußen ja auch ähnlich. Könnt ihr gerne mal uns auf Discord schreiben oder in die Kommentare. Es sind ja noch nicht mal übermäßig viele Charaktere gewesen hier aktiv, aber die Namen werden ja gefühlt immer länger auch und immer komplizierter. Was nicht schwierig ist, das sind halt Namen wie hier uns Tyrion, ne, den kennen wir ja schon, oder der alte Mormont, den haben wir ja auch, aber jetzt geht's los. Erstmal Ser Elisar, ja, das ist schon mal die erste Falle. Da hätte ich Alistair, ja, dein immer Alistair. Gesagt.
Ich wollte gerade sagen, Alistair. Dein Alistair.
Ja, der Sir Alistair Thorne, der Waffenmeister der schwarzen Festung.
Ich schicke dir irgendwann nochmal ein Pin-Up-Poster von dem.
Okay. Dann, den habe ich zum Beispiel komplett verdrängt, den Bowen Marsh, den Haushofmeister der schwarzen Festung, den ersten Grenzer, Sir Jeremy Riker. Da war ich auch so irgendwie, hä, wer ist das? Warum? Warum ist der da? Und hier kriegen wir tatsächlich wieder ein neues Haus zugesteckt, ja. Nämlich das Hause Riker. Da muss ich immer hier an Star Trek denken.
Ja, ich auch.
Aus Gründen.
In meinem Kopf wird der auch hier von, wie heißt der Schauspieler jetzt nochmal?
Oh ja, ja, ja. Oh. Mhm.
Boah, hören.
Ja, wir und Namen.
Den Charakternamen weiß ich, aber.
Genau, schreib doch bitte hier, Maya, Tante Solan, schreib uns doch bitte mal den Schauspielernamen von Commander Riker in die Kommentare. Vielen lieben Dank. So, ja, das Hause Riker ist ein Haus aus den Kronlanden, das nach der Auslöschung der Familie Finsterlin, mega geiler Name, die neuen Lords von Dämmertal wurden. Und der Familiensitz ist die Dusterburg. Es könnte auch irgendwas hier im Norden sein. Die Zappenduschterburg im Dämmertal. Und ihr Wappen ziert auf blauem Grund ein silbernes Schrägkreuz mit zwei gekreuzten Kriegshämmern in Schwarz. Ja, das ist auch sehr duster. Dann haben wir noch Absolut. MC Amon.
Oh Gott.
Den habe ich so...
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie da so ein 100-jähriger Opa an den Turntables steht und
den habe ich so getauft, weil er doch so beschrieben wurde. Der hat doch diese fetten Bling-Bling-Ketten doch völlig anders.
Das war der Großmeister aus Königsmund, aber egal.
Ach so, echt? Oh, my bad. Ja gut, dann muss ich mich korrigieren, dann ist der andere MC, wie auch immer er heißen mag. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung, Meister ist für mich auch irgendwie so ein Titel, keine Ahnung, ist mir zu lang, will ich abkürzen. Also MC Amon in der Haus, 100 Jahre alt und blind, aber in Tyrions Augen ein Riese. Und uns bekannt ist natürlich auch Jon Schnee. Uns Lord Schnee, der Bastardsohn von Eddard Stark und der Freund von Tyrion. So, ja. Und mehr sind es eigentlich nicht, die aktiv da in diesem Kapitel vorkommen. Warum hat mein Gehirn damit so viel Probleme?
Ja, weil jetzt noch eine riesige Liste an Dingen kommt, die halt alle erwähnt und so gedroppt werden.
Ja gut, das ist ja jetzt dein Problem.
Ja, was ich dazu beitragen kann, weil ich fand auch dadurch, dass gerade halt sehr viele Menschen im Prinzip gerade am Anfang gesprochen haben. Also ich hatte es auch in meinem Part irgendwie, kommen ja allein irgendwie schon 5, 6 Personen zu sprechen und sprechen dann auch gegenübereinander und über Dritte. Also ich kann das Gefühl von dir, Tatjana, sehr gut nachvollziehen, weil ich auch dachte so, wow, das fühlte sich nach viel mehr Personen, viel mehr Interaktion an, als es dann nachher tatsächlich war.
Okay, ja. Das beruhigt mich, dass ich da nicht alleine bin. Sehr gut.
Ja, so erwähnte Figuren haben wir. Jaime Lannister, den Bruder und Geliebten der Königin, Mitglied der Königsgarde, der natürlich auch Königsmörder genannt wird. Den ist natürlich auch der Bruder von Tyrion. Den Vater der drei Geschwister, Tywin Lannister, der Lord von Casterly Stein. Dann haben wir Morrigg und Jück oder wie auch immer, Tyrions Leibdiener. Wir haben Jorun, die wandernde Krähe, auch ein Bruder der Nachtwache, der halt eigentlich meistens nur im Süden rumgurkt, um irgendwelche neuen Rekruten zusammenzusuchen. Wir haben Johns Halbbrüder Rickon, Bran und Rob erwähnt. Wir haben Lady, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, Mormont, die aktuelle Lady der Bäreninsel und die Schwester vom alten Jor Mormont. Wir haben kurz, ja, Lord Mormonts Sohn Jorah Mormont erwähnt. Der ist ja Ritter im Exil und aktuell bei den Geschwistern Targaryen untergekommen. Wir erinnern uns. Ja, der ist der im Exil verbannte Sohn vom alten Bär. Wir hören kurz von Königin Cersei Lannister, unserer Königin, Natürlich auch von ihrem Göttergatten Robert Baratheon. Wir hören kurz von Sir Waymer Royce, das war einer der Mitglieder dieses Speertrupps aus dem Prolog und ein ja nachgeborener Sohn aus dem Haus Royce. Wir hören kurz von seinem Vater, Lord John Royce, der ist nämlich der Lord von Runenstein im grünen Tal und ein Vasall der Arends. Ja, wir hören vom verschollenen Benjen Stark, der ist nicht nur der jüngere Bruder von unserem Ehrenned, sondern war offiziell auch erster Grenzer der Nachtwache und ist natürlich Johns Onkel. Wir hören auch von, noch einmal ganz kurz, von Garrett. Das war der Typ, der dann am Ende des Prologs quasi desertiert ist und im allerersten Kapitel dann von Ned geköpft wurde dafür. Ja, wir hören von unserem Ehren-Ned. Das ist natürlich der Lord von Winterfell, die Hand des Königs, der Wächter des Nordens. Und der Vater von Rob, Jon, Sansa, Arya, Bran und Rickon. Wir hören natürlich auch von Sir Dennis Malister, dem Kommandant des Schattenturms. Der ist aus dem Haus Malister. Das ist ein Haus aus den Schlusslanden mit ihrem Sitz in Seegard und deren Worte lauten über den anderen. Ich sag mal so, die sind auch gar nicht eingebildet. Und das Wappen von denen ist auf Indigo-Blau ein silberner Adler. Wir hören auch noch kurz von den Bergmenschen. Das sind ja in Clans und Stämmen organisierte Menschen, die im Norden leben und ja quasi als kleine Lords angesehen werden. Aber eben nicht so klassisch wie Lords und so organisiert sind. Ja, und wir hören von Pip, Halder und Gren. Das sind nämlich drei der Mitrekruten von Jon, die er gerade zusätzlich im Schwertkampf ausbildet.
Die Statisten ja. A, B und C.
Genau, die.
Die tragen nicht zufällig rote Pullover.
Nee, tatsächlich nicht. Aber die werden stellenweise zumindest, sollte man sich die Namen vielleicht doch merken.
Ja, wir bleiben gespannt. Gespannt bin ich auch auf die Kreaturen, die noch auf uns zukommen, weil wir erfahren hier in diesem Kapitel etwas mehr, was so alles an Fauna so herumgeistert in Westeros. Jetzt hätte ich bei einer Winterfell gesagt. Denn wir erleben nicht nur Geist, der ja nun ein Schattenwölfe ist, sondern es wird auch über Schattenwölfe gesprochen generell. Diese Wölfe sind größer und stärker als normale Wölfe. Und südlich der Mauer gelten sie eigentlich schon als ausgestorben. Nun, man weiß es nicht. Wir hören aber auch von Mammuts, die es nördlich der Mauer geben soll. Und die sollen so groß sein, dass Riesen auf ihnen reiten können. Also das stelle ich mir sehr, sehr cool vor, sehr abenteuerlich. Aber was mir so im Kopf stecken geblieben war, das sind die Schneebären. Denn das ist nämlich eine große Bärenart, die auch jenseits der Mauer lebt. Und wenn die sich aufrichten, sind die gut 4 Meter groß. Also generell, die Tiere da scheinen sehr riesig zu sein. Da frage ich mich, ne? Puh, jetzt weiß ich auch, warum die Schattenwölfe fast ausgestorben sind.
Ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, weil ich fand es neugierig. Was schätzt ihr, so ein Eisbär aufgerichtet, wie groß wird der?
6 Meter gesagt.
Nee, die werden tatsächlich aufgerichtet nur 3 Meter groß.
Oh, krass.
Ich wollte gerade sagen 2,5 bis 3 Meter, weil so groß sind die gar nicht.
Und diese Schneebären von jenseits der Mauer, die sind halt noch viel größer, also nicht viel, viel größer, aber die sind halt noch größer als so ein Eisbär bei uns. Und das sind ja schon richtige Monster.
Ja.
Ja.
Also ich würde mich mit einem Eisbär nicht anlegen wollen.
Nee, ist glaube ich auch nicht so wirklich zu empfehlen. So, und wir hören mal wieder so über 3 Ecken von den anderen, auch Weiße Wanderer genannt. Das sind, wir erinnern uns, die humanoiden Wesen mit milchweißer Haut und strahlend blauen Augen, die auch Rüstung tragen und Klingen aus Eis benutzen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was es mit denen noch auf sich hat, haben wird.
Ja, 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 das, die werden noch mal wichtig, glaube ich.
Meinst du?
Also, ich sag mal so, ich weiß, die werden noch mal wichtig, weil ich habe ja schon gelesen, aber ja. Ich denke aber auch aus dem, was wir bisher gelesen haben, kann man durchaus den Schluss ziehen, dass die nochmal wichtig werden.
Ich bin gespannt.
Ja. Aber kommen wir doch mal zu den Orten. Wir sind natürlich in der Schwarzen Festung, der Hauptburg der Nachtwache, an der Mauer direkt dran so. Wir sind kurz am Anfang im Turm des Kommandanten. Da sind nicht nur dessen Privatgemächer, sondern da futtert der dann auch mit seinen Offizieren manchmal Krebse. Wir sind hinterher mit Tyrion und Jon auf der Mauerkrone, quasi der begehbaren Spitze der Mauer, ja, die dort stellenweise breiter ist als der gesamte Königsweg, was schon irgendwie hardcore krass ist. Und ja, wir sind auch mit Tyrion ganz kurz im Eisenkäfig, der an einem Kran hängt und dazu dient, Personen oder Material oben hochzuziehen. Und wer sich schon mal mit der Geschichte von Aufzügen beschäftigt hat, wird vielleicht wissen, was für eine Harakiri-Mission das eigentlich ist, da reinzuklettern. Weil bevor dieses automatische Bremssystem für moderne Aufzüge entwickelt wurde, sind da halt regelmäßig Menschen in so Aufzügen gestorben.
Uncool.
Ja, nee, uncool. Aber gut, muss man halt. Man kann nicht alles haben.
Ja.
Wir hören dann noch von Ostwacht. Das ist eine der zuletzt bemannten Festungen der Nachtwache. Wir hören vom Königstor. Das ist eines der 7 Tore von Königsmund, der Hauptstadt. Wir hören vom Königsweg. Das ist da die große Straße nach Norden. Wir hören natürlich auch von Winterfell. Da kennen wir uns ja inzwischen aus. Wir hören von der Bäreninsel. Das ist da, wo die Familie Mormont herkommt. Und wo offensichtlich auch ganz easy Frauen zur Lady werden können, zum Herrschen kommen können. Die andere der bemannten Festungen ist der Schattenturm, davon hören wir auch kurz. Ja, wir hören von Mulwarf, beziehungsweise im Englischen Molestown. Das ist ein Dorf unweit der Schwarzen Festung. Ja, wir hören natürlich auch vom verfluchten Wald. Das ist der große und dichte und gruselige Wald jenseits der Mauer, wo irgendwie immer Leute verschwinden. Wir hören kurz von Lannisort, das ist die Hafenstadt, die direkt bei Casterlystein liegt, wo ja Tyrion ja quasi gebürtig herkommt und wo die Fischer manchmal glauben, Meerjungfrauen sehen zu können. Vielleicht haben sie auch einfach ein bisschen zu viel ins Schnapsglas geschaut, keine Ahnung. Wir hören aber auch vom Königsturm, das ist ein Turm in der Schwarzen Festung, bei dem ja wichtige Gäste wie der König oder andere royale Gäste bei Besuchen untergebracht werden. Ja. Und wir hören natürlich auch ganz kurz von der Zitadelle. Die ist in der Stadt Alsace gelegen und ist das Hauptquartier vom Orden der Maester. Die werden da ausgebildet und dann in alle Herren Länder verschickt. Mit der Post. Also nein, nicht mit der Post.
Apropos mit der Post und Schnapsglas, kommen wir mal kurz zur Rubrik Essen und Trinken des Kapitels.
So, ich dachte gerade schon.
Ich war gerade auch bei Post, war ich abgelenkt. Ich dachte, okay.
Ja, und zwar hat mich das Ganze wieder zum Nachdenken angeregt. Denn neben den frischen Krebsen, wo ich ja schon angemerkt hatte, die packen in die Fässer mit den Krebsen sogar noch Eis rein, damit sie frisch bleiben in der Kälte, dann haben sie auch gewürzten Weinbrand. Und irgendwo müssen diese Gewürze ja auch herbringen. Also ist es denen wichtig, ja, Gewürze auch da zu haben. Und ich finde das sehr interessant. Also die scheinen da doch immer noch relativ gut zu leben.
Ja, ich versuche ja auch alles irgendwo Lords und Ladies und wichtige Menschen.
Ja, nicht alle jetzt da auf der Mauer, aber.
Ja, okay, nicht ja, alle. Aber
der Genuss scheint.
Die den gewürzten Weinbrand kriegen.
Das stimmt, ja. Der Genuss scheint ihnen aber ja nicht fehlen zu wollen. Ja, viel mehr zum Essen und Trinken gibt es hier auch schon gar nicht mehr zu sagen.
Ich sag mal so, du hast ja auch sonst nichts da oben. Dann willst du wenigstens da deinen leckeren Weinbrand haben, oder?
Gelben Schnee vielleicht, wenn's hochkommt. Es tut mir wahnsinnig leid. Eigentlich nicht, aber apropos gelb, ja? Ich schaffe mir heute meine Brücken selber. Ich muss sagen, dieses Kapitel ist...
Und der Moderationspreis für die beste Überleitung geht an.
Ja, heute habe ich irgendwie, keine Ahnung, Clown gefrühstückt, ich weiß auch nicht. Also, dieses Kapitel ist irgendwie das dunkelste, das wir bis jetzt gehabt haben, weil so viel Schwarz, ja, wie in diesem Kapitel, ist noch in keinem anderen Kapitel vorgekommen. Und wir haben zwar so noch andere Farben daneben, wie Grau, Grün und Silber, Aber ansonsten ist nur noch weiß, milchweiß und der Rest ist einfach schwarz. Mit einem kleinen Spritzer Rot drin. Also einmal als rot bezeichnet wird das Gesicht eines der Charaktere. Und ansonsten gibt's nur noch die roten Augen von Geist. Mehr Farbe gibt es in diesem Kapitel nicht. Es ist sehr dünkel.
Quasi sehr duster.
Ja. Zappeduster, ja. So sieht's nämlich aus. Für die Leute auf der Nachtwache, auf der Mauer. In der Nachtwache, auf der Mauer.
Auf der Mauer, auf der Lauer. Liegt der kleine Jon Snow auf der Mauer, auf der Mauer. Marschiert der kleine Jon Snow.
Ja. Ich sag mal so, im nächsten Kapitel sind wir wieder in Königsmund und es wird sehr lustig. Wir lernen tatsächlich einen meiner absoluten Lieblingscharaktere kennen.
Tyrion Lannister.
Sehr feiere. Nein, abseits von Tyrion. Es ist nicht mein absoluter Lieblingscharakter, aber er ist schon sehr mit hoch dabei.
Oh, jetzt will ich weiterlesen.
Ich bin gespannt drauf sein.
Jetzt setzt uns wieder Meerschweinchen in unsere Köpfe.
Ja, und wir sind im nächsten Kapitel, haben wir auch wieder Futter dabei.
Oh, lecker, lecker.
Toll, jetzt hab ich Hunger.
Ja, gehen wir essen jetzt?
Ja, gehen wir essen.
Ja. Ich hol noch eben die Meerschweinchen. zum Streicheln.
Mhm. Natürlich. Nun gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder?
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Gespräche aus Westeros ist ein Podcast von Auenland Productions.